Wie heisst es? Bauch rein, Brust raus, oder wie sagt
man? Mhm, da brauchst ja du nicht, aber... Ja.
Vom Getriebenen zum selbstbestimmten und freien Unternehmer. Erfolgsrhythmus, der Podcast von und mit Martin Müller.
Ja, das bin ich.
100% Unternehmer, Abenteurer und Guide. Erfolgsrhythmus.
Recht herzlich willkommen, Kudi, bei mir im Podcast Erfolgsrhythmus. Ich finde es mega schön, dass du da bist und zu mir gekommen bist. Stell dich doch bitte gerade mal selber vor, was du machst, einfach wer du bist.
Ja, mein Name ist Kurt Möckli. Ich wohne in Schlatt, im schönen Kanton Thurgau, aber nahe bei Schaffhausen. Ich habe dort meine eigene Firma, die Schreinerei, Familienbetrieb, übernommen von meinem Vater, vor über 20 Jahren. Dort lebe ich und arbeite ich. Ich habe mir auch neben dem Arbeiten auch, wie du sagst, Hobbys. Ich tue gerne Skifahren im Winter. Etwas, was wir auch schon gemeinsam gemacht haben. Beim Sommer sehr gerne auch in den Bergen, auf dem Mountainbike. Sport, ein bisschen Fußball, das hat mir nur noch schauen, nicht mehr aktiv. Das ist da. Ich habe zwei Töchter, die jetzt mittlerweile ausgelernt sind, respektive in der weiterführenden Schule. Das ist so das, was in meinem Leben vor sich geht.
Gut. Du hast jetzt relativ schon viel gesagt, also mir hast mir schon ein paar Fragen gerade rausgenommen. Ich möchte eigentlich von dir wissen, wieso bist du Schreiner geworden? Also was hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du Schreiner geworden bist? Jetzt haben wir etwas gehört, dass dein Vater schon Schreinerei gehabt hat. Hat sich das bei dir schon immer abzeichnet? Du sagst, hey, ich will Schreiner werden, ich will ein Hölziger sein. Wie ist das dazu gekommen?
Ich glaube, bei mir war das ein typischer Fall gewesen von, der Vater war Schreiner, hat eine eigene Firma gehabt. Ich habe mir gar nicht viel anderes überlegt. Schnupperlehre gemacht, als Schreiner. Immer Freude gehabt. Habe dann aber gedacht, es kann ja nicht nur das sein. Und bin dann noch als Koch schnuppern. Habe dann müssen bis am Abend um 10 Uhr arbeiten. In der Schnupperlehre. Und dann ist ein wichtiger Fußballmatch gekommen. Den habe ich nicht können schauen. Und dann ist das Thema erledigt gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, nein, das sind blöde Arbeitszeiten. Bleiben wir beim Schreiner. Und so hat es gar nichts anderes gegeben.
Es ist noch interessant, dass man eigentlich in der Schnupperlehre wegen einem, ich sage jetzt wegen einem Faktor, einen Beruf nicht wählt. Aber es ist halt ein wichtiger Faktor da, oder? Wie war deine Jugend gewesen? So jetzt eben im elterlichen Betrieb? Hast du da viel müssen helfen? Bist du involviert gewesen in dem Geschäft? Also da hat man sicher wahrscheinlich auch über im Küchentisch auch immer wieder geredet vom Geschäft. Also was für Sorgen da man hat, was man für positive Sachen hat. Probier es doch mal ein bisschen mitzunehmen in deine Jugend am Küchentisch zum Beispiel.
Ja, das war sicher prägend gewesen, oder? Weil in selber Zeit hat meine Mutter auch mitgeschafft im Betrieb, wie das dort noch vielfach üblich war, hat sie natürlich das Büro und Buchhaltung gemacht. Der Vater war viel am Arbeiten. Ich durfte auch dürfen helfen, natürlich, während der Schule, an den freien Mittag, ein bisschen Geld verdienen. Hat mir auch immer etwas gegeben. Aber das war omnipräsent, dass man selbstständig ist und denkt, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Die Lehre habe ich ja dann nicht zuhause gemacht, also an einem anderen Ort, was auch sicher richtig war. Aber für mich ist schon relativ von klein auf eigentlich die Selbstständigkeit immer präsent gewesen.
Ja. Wie war das nach der Lehre? Also du hast die Lehre gemacht als Schreiner. Bist denn du gerade in den elterlichen Betrieb zurück oder hat es da noch irgendwo ein Highlight gegeben im Leben, wo du sagst, hey, super coole Erfahrung gewesen? Erzähl mal.
Ja, das hat es gegeben. Also ich habe das Gefühl, ich kann gerade nach der Lehre muss man weitergehen, den Rucksack ein bisschen füllen. Und eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin gerne in den Bergen, habe dort ein Inserat gemacht, in der Schreinerzeitung da, zumal im 93. Und habe geschrieben, Jungschreiner sucht Stellen im Berner Oberland oder in Graubünden. Und dort war Hochkonjunktur. Ich habe etwa 50 Anschriften bekommen, konnte auslesen. Und am Schluss endlich bin ich dann in Gstaad im Berner Oberland gelandet, in einer Schreinerei, als Jungschreiner, ja, mit 20.
Das ist eigentlich ein sehr interessanter Werdegang, gerade mit dieser Annonce. Da habe ich jetzt noch nie gehört, dass man es so macht, außer auf dem Hochzeitsmarkt. Also Bauerledig gesucht, hat man es früher noch gesagt. Aber finde ich wirklich cool, dass da auch dort mal gegeben hat. Ich glaube, das vielleicht wäre da auch heute mal wieder eine Variante, die man machen könnte, wenn man etwas erreichen will. Was sind so die speziellen Sachen in Gstaad? Also als junger Kerl, erzähl uns mal ein bisschen von Gstaad, noch ein bisschen wieder abgegangen ist. Gstaad heisst ja eigentlich relativ, ja, für die gut Betuchten, sage ich jetzt mal, die Klientel, die wir eigentlich nicht so da haben im Kanton Schaffhausen oder Kanton Thurgau. Wie muss man sich das da vorstellen?
Ja, das war sicher auch ein Grund gewesen, wieso dass ich das ausgelesen habe, weil ich gewusst habe, ja, dass dort oben natürlich Prominenz wohnt, dass dort schöne Häuser, schöne Schale gibt und entsprechend auch schöne Schreinerarbeit gefragt ist. Und das hat sich dann gezeigt bei den 4 oder 5 Betrieben, die ich mich durfte vorstellen, dass die natürlich ausschliesslich mit Massivholz arbeiten. Und das hat mir sofort gefallen und gerade auch so nach der Lehre natürlich, in so einem Betrieb zu kommen, selbstständig schon dürfen arbeiten, in die Schale gehen, auch montieren. Also das ist als Jungen ist das natürlich etwas gewesen, wenn man hätte können sagen, man schafft es gestaht und verkehrt in diesen Schales, wo die Prominenten, die Reichen und die Schönen wohnen.
Also da ist richtig Berufsstolz eigentlich auch noch dahinter gewesen. Oder ich denke, das ist ja heute bei den meisten noch so, aber es hat, gibt einfach viele, wo auch, ich sage immer, wo halt der Berufsstolz fehlt, wo einfach gehen arbeiten wegen da am Schluss Geld auf dem Konto ist, mehr ist es ja nicht mehr. Finde ich mega interessant. Aber du hast, glaube ich, noch etwas damit heimgebracht, wenn man dem das so darf benennen. Also positiv meine ich es.
Ja, wie gesagt, mein Lebensmittelpunkt war dann natürlich während der Jahre in Gstaad. Ich habe dort dann auch meine Frau kennengelernt. Sie hat auch in Gstaad geschafft oder die Lehre gemacht und wir haben uns dort oben kennengelernt, haben dann auch dort geheiratet. Obwohl ich dann, obwohl wir schon wieder im Unterland gelebt haben, aber geheiratet haben wir wieder im Saanenland. Mhm. Und auch wegen dem habe ich natürlich bis heute einen guten Kontakt dort mit Leuten, mit einem Umfeld, das ich kennengelernt habe, wo ich immer wieder kaue und auch umgegangen.
Also hast du eigentlich das Netzwerk auch noch dort oben und das ist da geblieben,
oder? Genau.
Denke ich. Wie ist denn weitergegangen mit dem Geschäft da? Dann bist du retourgekommen, geheiratet in dem Sinn. Wie ist der geschäftliche Werdegang jetzt bei dir nachher?
Ja, eben nach den Jahren dort oben, Gesellenjahren, wie man dem so schön sagt, bin ich dann heimgekommen. Es ist dort also Ende 90er Jahre gleich einmal ein bisschen eine Krise gewesen. Gerade auch im Berner Oberland ist ein bisschen weniger gebaut worden. Mein Vater hat einen Kleinbetrieb gehabt. Hat viel zu viel Arbeit gehabt und hat gesagt, komm doch mir ein bisschen helfen. Kannst du ja dann von unten aus wieder an eine andere Stelle. Und dann bin ich halt heim zu ihm und habe dort mitgeschafft, eigentlich im Wissen oder im Gedanken, dass ich nochmal an eine andere Ort will. Und gleichwohl bin ich dann daheim gewesen, konnte meine Ideen einbringen. Und auf das Mal, ja, hat man dann angebaut, die Schreinerei, hat man das investiert und das. Und dann ist dann eigentlich keine Frage mehr, wie dass ich weggegangen, sondern dann habe ich relativ schnell entschieden, jetzt will ich es weiterführen, respektive dann übernehmen mal.
Gut, und gleichzeitig Familienplanung wird ja dann auch gerade in die Richtung gegangen sein, oder? Also nicht bloß Geschäft expandieren, sondern auch die Privatsituation vergrössern oder verändern?
Genau, das ist dann alles ein bisschen miteinander gekommen, dann eben das Geschäft übernommen dem vom Vater. 2000, nachher gerade gleich geheiratet, dann sind 2 Mädchen auf die Welt gekommen und so ist eigentlich dann relativ viel gelaufen, ein eigenes Haus bauen.
Also schaffen. Klassisch eigentlich, oder?
Kann man klassische Schweizer Familie.
Wie bist du privat oder wie sind ihr privat mit dem ganzen Druck? Ich sage, es ist ja auch eine gewisse Druckschreinerei, Familie, das unter den Hut bringst, wie bist du mit dem umgegangen? Hast du dir Ausgleich gesucht? Hast du Ausgleich gehabt? Wie ist dir das andere gegangen in dieser Zeit? Ich meine, es war auch nicht einfach, sie von der Fremde, sage ich jetzt einmal, also sie ist, glaube ich, vom Berner Oberland auch,
genau,
in der Höhe, oder? Ja. Also kommt da in ein fremdes Gebiet, wie ist das für euch, oder? Als junge Familie?
Ja, das haben wir alles Learning by Doing eigentlich müssen lernen, oder? Ich habe in dem Sinne dort keine Weiterbildungen gemacht. Also Weiterbildungen fachspezifisch, ja, schon, aber nicht Unternehmensführung. Man hat ein bisschen dem Vater abgeschaut, man hat selber Ideen eingebracht. Manchmal natürlich auch mit dem Kopf durch die Wand, wenn man jung ist, oder? Hat dann zum Glück noch jemanden gehabt, der manchmal ein bisschen bremst hat. Aber es war halt schon so gewesen, oder? Dass die Selbstständigkeit sich dann auch heimgetragen hat. Mhm. Also ins Private. Man hat viel geschafft, das ist einfach so.
Also eigentlich 24 Stunden Unternehmer, ja, wo die Familien einfach im Prinzip zurücktreten, wenn es Unternehmertum ruft oder wenn es Unternehmen ruft, glaube ich, oder?
Genau.
Genau. Du hast nachher eigentlich noch einen Schritt gemacht, wo ich sehr, sehr gut finde, aber auch speziell noch. Du hast dir einen Partner auf die Seite genommen oder du hast einen Partner gefunden für dein Geschäft. Was hast du dir da für Überlegungen gemacht, wo du gesagt hast, hey, weißt du, wir schliessen uns zusammen? Oder erzähl mir ein bisschen von dieser Geschichte, die ihr euch zusammengeschlossen habt, du und der Stefan.
Ja, das ist vielleicht eben gerade das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Wenn man 24 Stunden dran ist, wenn man alle Entscheidungen mal selber fällen, oder? Und das habe ich ja auch gesehen bei meinem Vater, er war allein gewesen. Und dadurch, dass ich den Stefan kennengelernt habe, wo er noch selbstständig war, als Planungsfirma, und für mich eigentlich externe Planungen gemacht hat, das Gefühl gehabt, hey, wieso machen wir das eigentlich nicht das Zweite? So können wir die Lasten ein bisschen teilen, oder? Mhm. Ferienabwesenheiten können wir besser organisieren, Verantwortungen und natürlich auch die Synergien, die es bringt, also dass er auch Kundschaft bringt. Mhm. Und so ist das dann eigentlich der Gedanke gekommen, haben wir uns zusammengesetzt und relativ rasch dann, also anfangs 2003, ist er dann eingestiegen in die Möckli AG.
Mhm. Du hast jetzt eigentlich von den Vorteilen geredet, wenn ich für mein Geschäft mir würde überlegen, ich müsste einen auf der Seite haben oder einen eben einen Partner haben, dann wäre sicher da, wo du gesagt hast, Vorteil, aber mir würden gerade auch Nachteile in den Kopf kommen. Hat es da Nachteile gegeben für dich? Oder sagst du, hey, persönlich, sind zwei verschiedene Individuen, zwei Führungspersönlichkeiten, ich sage jetzt mal zwei grosse Elefanten, und da meine ich positiv in dem Sinn, wo ja gleich am Schluss sich wieder irgendwo finden müssen. Hat es viele Reibereien gegeben? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, wir haben von Anfang an noch einen Dritten im Boot gehabt, aber nur mit einem ganz kleinen Anteil. Und das war ein Treuhänder gewesen. Mhm. Wie genau aus dem Grund. Wo wir zusammengesessen sind, oder, haben wir gesagt, du, wir sind das Zweite. Hat vielleicht jeder irgendeine Meinung, da kommen wir nicht weiter. Mhm. Und dann hat uns ein Treuhänder, der Roger Neve, der uns seit Anfang an betreut, hat gesagt, also, dann komme ich mit 2% da drin, 49, 49. Ich habe 2% und ich entscheide immer, wenn es so oder so geht. Aber immer zugunsten von der Firma. Mhm. Blende alles aus. Und das hat er können, auch gemacht. Und so weit ist das tipptopp gewesen. Hat es nie Probleme. Ja, grössere Probleme gegeben. Und dann vor 5, 6 Jahren ist der Roger da mit seinem kleinen Teil ausgestiegen. Mhm. Aber immer noch unseren Treuhänder natürlich. Und jetzt sind wir wieder das Zweite. Ja.
Also würdest du eigentlich empfehlen, wenn so Sachen machen, einen unabhängigen, ich sage jetzt mal möglichst unabhängigen, neutrale Person noch ein bisschen mit ins Boot nehmen, wo auch, ich sage jetzt auch mal wieder, Mediation machen, was auch immer heisst, also das heisst, ein Vermittlerreich sein, wo auch ein bisschen, ja, die zwei Meinungen dann ein bisschen vermitteln oder eine Neutralität ins System bringen. Würdest du das empfehlen in so einer Situation?
Ja, unbedingt. Also vor allem am Anfang. Eben, wenn man so etwas sich entscheidet, um das Zweite zu machen, wenn man ein bisschen schaut und auch in den Erfahrungen geht, dass meistens von 9 von 10 Fällen gehen so Partnerschaften, Firmen nicht 20 Jahre lang gut. Mhm. Irgendwann gibt es Meinungsverschiedenheiten, durch äußere Einflüsse etc.
Ja, man verändert sich auch.
Man verändert sich, oder? Das Geschäft verändert sich. Und darum würde ich das empfehlen, sechs eben einer, wo dabei ist, mit Anteil auch, der neutral kann entscheiden kann, natürlich. Oder jemand externes halt, eben, wie du sagst, Meditation, Unternehmensberater, einer, der dich einfach ein bisschen führen kann und auch mal an den Tisch sitzen.
Mhm. Eigentlich ist es ja nichts anderes wie eine Partnerschaft, eine Ehe, eine Partnerschaft in der Freundschaft, außer dass man noch finanziell noch drin ist, oder? Oder auch eine gewisse Verantwortung noch mal teilen. Habt ihr da speziell etwas gemacht, ihr zwei, wo ihr könnt sagen, hey, schau, wir müssen da unsere Persönlichkeit auch wieder fördern, damit wir als Team aufgehen, oder ist das einfach mal mit wöchentlichen Sitzungen gewesen, oder eigentlich täglichen Sitzungen, Besprechungen, wo ihr dann nicht einer rechts und nicht einer links geht? Wie habt ihr das gemacht im Geschäft?
Ja, wir haben halt, dadurch, dass der Stefan auch mehr von der planerischen Seite kam, gerade am Anfang hat er halt viel einfach auch noch gezeichnet. Also hat die Pläne gemacht, die Arbeitsvorbereitung. Ich war mehr zuständig gewesen, für den Betrieb draussen zu führen. Personal, die ganze Betriebsleitung. Mhm. Dann sind wir natürlich auch gewachsen. Stefan musste nicht mehr so viel zeichnen, weil wir Zeichner angestellt haben. Und mittlerweile hat auch jeder einfach seine Projekte, die er betreut, von A bis Z, auch abrechnet. Und dass das alles zusammenpasst, oder? Mhm. Mit der Betriebsleitung und so weiter, haben wir wöchentlich einfach Sitzungen miteinander. Und alle 2-3 Monate dann auch grössere Sitzungen, wo eben auch mal ein Treuhänder am Tisch sitzt, wo man gewisse strategische Sachen kann, besprechen kann.
Was hast du persönlich damals gemacht, wenn es nicht so nach deinem Kopf gegangen ist? Bist du damals rausgegangen und dich entladen? Bist du aufs Bike? Wie bist du mit dem umgegangen?
Probiert durchzustehen. Nein. Nein, ich bin vielleicht schon eher ein bisschen der Typ, oder? Das Gefühl hat, mal, wenn ich die Idee habe, jetzt muss es passieren. Und zwar relativ schnell. Mhm. Bin vielleicht ein bisschen ungeduldig. Und jetzt, gerade der Art von Stefan, haben wir dort ein bisschen geholfen, das auch anders anzuschauen, weil er immer der ist, der sagt, ja, nicht schnell, jetzt müssen wir nochmal schnell drüber schlafen oder eine andere Meinung einholen, oder? Aber zum anderen, ja, eben, der Sport hat mir natürlich den Ausgleich gegeben. Also Sport sechs jetzt eben mal aufs Velo oder im Winter Skifahren, aber auch natürlich einfach mal schauen, etwas passiv im Fußballmatch schauen oder so, was mir eine Freude macht. Dort konnte ich mal abschalten und alles andere ein bisschen ausblenden.
Wie ist bei deinem Privatleben, wo stehst du heute? Ich glaube, die Kinder sind bald draussen, oder? Gut, die sind nie draussen, merke ich selber bei mir auch. Sie können so alt sein, wie sie sind. Problem werden immer wieder mal benannt bei den Eltern, denke ich, oder?
Genau, ja, das ist natürlich, ja, dort, wo wir stehen geblieben sind, heiraten, Kinder etc., dann ein Haus bauen und ja, dann ist es halt so rausgekommen, dass unsere Ehe dann gescheitert ist. Wir haben uns eben ein bisschen auseinandergelebt. Im Nachhinein betrachtet ist das sicher auch mit ein Grund gewesen, die Belastung vom Geschäft. Die persönlichen Veränderungen auf beiden Seiten haben uns getrennt, geschieden, zum guten Glück im Guten auseinandergegangen. Mhm. Auch den Kindern gegenüber haben die können so gleich erziehen, dass sie jetzt dort stehen, wo sie sind, wie du gesagt hast, draussen mal zumindest mit einer ersten Ausbildung. Aber es geht auch immer weiter und Betreuung und Zögerli werden ja nicht kleiner.
Mhm. Mir ist jetzt etwas in den Sinn gekommen, und zwar, ich frage jetzt direkt, wenn du jetzt in deinem Geschäftlichen schaust, die Partnerschaft, die ihr eingegangen sind, da habt ihr einen Unabhängigen eigentlich dazugenommen, der den Stichentscheid macht, der immer im Prinzip fürs Geschäft entschieden hat. Hast du das Gefühl, dass da, also meine Ehe ist auch geschieden, das ist vorbei, aber für einen Mehrwert für andere, hast du das Gefühl, da würde in einer Ehe oder in einer partnerschaftlichen Beziehung vielleicht auch etwas bringen? Weil ich vergleiche das jetzt im Unternehmen, macht man so Sachen, aber in der Ehe schweigt man es meistens tot, man redet nicht über das. Und jemand Fremdes mit dem Problem belasten oder Problem anschauen, will man schon gar nicht. Und ich glaube, dass viele Ehen durch das in die Brüche gehen, wo man eigentlich, wie man früher noch anfangen würde, wie ein Unternehmer denken, bekommt eigentlich viel bessere Lebensqualität für beide Partner eigentlich am Schluss haben. Was denkst du jetzt auch für die Zukünftigen oder die, wo frisch in die Ehe eingehen mit einem Unternehmen auf der Seite? Was würdest du da als Tipp geben?
Ja, sie müssen sicher nicht gerade von Anfang an schon einen Eheberater an die Seite nehmen, wie im Geschäft. Aber das, was du gesagt hast, macht sicher Sinn, dass wenn man merkt, es ist etwas nicht mehr ganz so gut, dass man es frühzeitig abklärt. Oder? Das ist bei uns sicher nicht passiert. Man hat vieles einfach verdrängt, ja.
Also ist geschaffen. Bei mir genau.
Wir haben dann aber auch jemanden dazu angenommen. Das hat zwar dann schlussendlich eben nicht geholfen, um die Ehe zu retten, aber es hat geholfen, wie man es dann macht und wie man auseinandergeht und wie man es dann auch regelt, gerade wenn man Kind hat. Oder? Ich meine, das ist schlussendlich matchentscheidend.
Ja, du bist ja immer noch Partner.
Ganz
also,
genau.
Du bist das Leben lang, wenn du ein Kind hast, Partner. Und es verändert sich auf die Partnerschaft. Es ist nicht mehr keine Liebschaft mehr, sondern eine Partnerschaft.
Richtig, oder? Und ich denke, gerade dort kann ich das auch nur empfehlen. Nicht nur eben im Geschäft, dass man Beratung anzieht, sondern auch im Privaten.
Mhm. Sehr interessant, Kudi. Das ist mir jetzt eigentlich gerade so von meiner eigenen Situation. Es ist der Film abgelaufen. Jetzt steht aber das Nächste eigentlich bei dir schon an. Und das ist ja, du bist in der zweiten Hälfte vom Leben unternehmerisch, denke ich auch. Es steht ein grosses Thema, glaube ich, bei euch an. Und da ist die Übergabe super planen. Und ich sage es nochmal, das wird sicher auch wieder nicht einfach sein, wenn ich zwei so starke Persönlichkeiten als Chef oder als Eigentümer hast. Wie geht ihr da vor? Nehmt ihr da auch wieder eine Beratung? Oder was habt ihr gedacht? Also ich glaube, du willst bis 5 bis 10 Jahre, sage ich jetzt mal so, dich zurückziehen in dem Sinn. Du willst eigentlich deinen Beruf als Hobby machen, kann ich mir vorstellen. Erzähl uns doch da mal noch ein bisschen über die Situation, wo ihr jetzt gerade steht und was ihr für Gedanken habt.
Ja, also es heisst so also schön, eben, man muss, wie du gesagt hast, man muss früh eine CTG anfangen. Und dann denkt man, ja, es hat ja noch Zeit und es hat Zeit und irgendwann ist man halt dann gleich eben 55 jetzt in meinem Fall. Dann geht es offiziell noch 10 Jahre. Und wir haben uns dann auch rechtzeitig auf verschiedene Arten ein bisschen informiert. Und es ist schon so, also man sollte sich frühzeitig Gedanken machen. Jetzt gerade in unserem Fall natürlich, wo, ich sage jetzt zu 95% auszuschliessen ist, dass jetzt jemand den Betrieb weiterführt aus der Familie. Mhm. Also ich habe 2 Mädchen, die gehen andere Wege. Mein Kompagnon, der Stefan, dem seine Kinder gehen gegen die 30 und haben auch andere Wege eingeschlagen und kein Interesse. Also heisst es, wenn man den Betrieb weiterführen will, sollte man jemand externes haben. Und ja, dann gibt es ja auch dort verschiedene Möglichkeiten. Man nimmt sich Hilfe, man informiert sich an verschiedensten Arten. Und überall heisst es aber eigentlich das Gleiche. Früh anfangen, 10 Jahre voran, mindestens Gedanken machen. Und das haben wir uns auch gemacht, ja.
Sind ja da, also gerade du, also für mich hat es 2 Sachen. Der eine ist eben Nachfolger finden. Das andere ist aber auch, dass ihr als Partner im Prinzip beide auf Augenhöhe können auseinandergehen. Es ist ja, meistens ist es Unternehmer selber, das Unternehmer selber ist nicht so schlimm, um da loszulassen, aber am Schluss geht es immer ums Geld. Und beim Geld scheidet sich ja viel geistreich. Wie geht ihr da vor, du und Stefan? Habt ihr da schon mal ein bisschen drüber geredet? Welche Anteile, wenn ihr da machen wollt?
Das haben wir tatsächlich ein bisschen intensiver das letzte halbe Jahr, oder? Dadurch, dass wir bis auf ein Jahr gleich alt sind, würde das eigentlich plus minus gleichzeitig enden. Mhm. Und wie du sagst, Geld, so eine Firma hat einen Wert, oder? Es läuft gut, darf man sagen. Dann muss man das ja nicht verschenken. Mhm. Für uns gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Wenn wir jemanden finden, und das ist auch der erste Schritt, den wir jetzt machen, dass wir schauen, ob jemand aus der eigenen Reihe ist. Mhm. Ob wir jemandem, der jetzt bei uns arbeitet, der jung, dynamisch ist, das kann ermöglichen, um den Betrieb weiterzuführen. Und dann sind wir 2 eigentlich die Letzten, die da das Gefühl haben, man muss da von Anfang an den Betrieb teuer verkaufen. Mhm. Ist auch gar nicht möglich, ein Handwerksbetrieb. Und so ein Junge muss ja Chancen haben. Da sind wir uns auch einig, dass man da muss einen Einstieg können ermöglichen, ohne dass man da einfach horrende Summen überkommt und das ein bisschen auch auf Jahre rausstüdeln.
Also sehe ich richtig, da im Prinzip das, was ihr aufgebaut habt oder was dein Vater schon aufgebaut hat, willst du eigentlich auch können übergeben, damit man es weiter kann, qualitativ und auch etwas verdienen, in dem Sinne kannst du weitergeben jemandem, wo all das auch weiterführen kann, nicht dann nach einem halben Jahr so die Schlingen um den Hals hat, dann es nicht mehr weitermachen kann, oder?
Glaub, ganz genau. Also das ist ja genau der Punkt, oder? Ich meine, man darf sagen, wir haben uns etwas erschafft und eine Firma, die einen guten Namen hat, die auch rentabel ist, ist ja nicht selbstverständlich.
Gib uns doch mal schnell die Homepage an, dann wissen wir gerade, da können die Leute auch schauen, was.
Dann können die Interessenten sich melden.
Genau, wenn jemand Interesse hat, also Schreinerei übernehmen.
Ganz einfach, www.möckli-ag-alles-zusammen.ch.
Wie viele Leute sind ihr, wenn ich jetzt gerade so fragen darf? Wie viele Mitarbeiter sind ihr?
Wenn wir alles dazu nehmen, Büro auch, was heute braucht, Montage, Betrieb, sind wir mittlerweile genau 15 Leute.
Super. Oder? Und modern eingerichtet? Also da.
Ja, modern eingerichtet, also da kann man auch sagen, natürlich, oder? Das ist in einer Schreinerei auch immer ein bisschen das Thema. Eine Firma dann zu übernehmen als Junge, wo in Anführungszeichen nur marode alte Maschine hat, oder? Das ist fast nicht machbar, ja. Finanziell. Und dadurch, dass wir halt die ganzen Jahre immer wieder investiert haben, oder? Also wir haben geschaut, dass wir immer auf dem aktuellen Stand sind mit den Maschinen, haben das auch müssen sein, weil der Platz vom Betrieb hat uns nicht ermöglicht, für die Arbeitsbewältigung 20, 25 Leute einzustellen. Mhm. Also sind wir den Weg gegangen und haben gesagt, wir nehmen moderne Maschinen mit einem kompakten Team und können so eigentlich unser Volumen durchlassen. Mhm. Und darum ist die Firma halt auch in einem guten Zustand, auch was den Maschinenpark anbelangt.
Wenn jetzt du den Wunsch frei hättest, wenn du zu mir sagen, wie die Übergabe oder wie die Ablösung oder die Geschäft, ich sage jetzt Übergabe, sollte vonstatten gehen für dich persönlich, wie wäre jetzt dein Weg, der optimalste Weg, den du dir könntest vorstellen?
Also optimal wäre sicher, wenn man so schnell wie möglich, sage ich jetzt einmal, also das habe ich mindestens das Gefühl, wenn jemand Interesse hat, sollte man das nicht lange zuwarten und sagen, ja, du kannst dann einmal, du kannst dann einmal, du kannst dann einmal. Und ich bin dann in 10 Jahren 65 und dann soll er einsteigen. Mhm. Sondern er soll die Möglichkeit haben, jetzt eigentlich die Leitung, zumindest vom Betrieb, übernehmen, als Betriebsleiter. Ihm das ermöglichen, in einem potenziellen Nachfolger, dass er sich da kann beweisen kann und dass eigentlich ich oder wir als Chef, als Inhaber, können ein Stück weit zurück aus dem Tagesgeschäft. Mhm. Aber natürlich derjenige, der voll mit unserem ganzen Wissen und dem Kontakt, den wir auch haben, zu der Kundschaft, ihnen so zu unterstützen, das erachte ich eigentlich als einen idealen Weg.
Mhm. Wärst du bereit, um die Fehler zugestehen dieser Person, die du gemacht hast, die ja viele nicht gesehen haben, dann er diese Fehler auch machen darf, mit der Fehlerkultur. Weil ich glaube, dass da vielmal noch eine grosse Diskrepanz ist, also da, ob es jetzt eine Ablösung ist zwischen deinem Vater und dir, du musst ja eigentlich alles selber bewusst machen und erst dann glaubst es. Und das ist ja vielmal das Problem, dass du mit der Erfahrung sagst, das funktioniert nicht. Und der Junge, der sagt, hey komm, ich probiere es jetzt auf diese Art, dann halt den Kopf auch dürfen mal anschlagen.
Ja, ich glaube, der Punkt, wo die meisten Mühe haben, oder? wenn sie etwas übergeben, oder? Wenn ein anderer ihre Fußstapfen tritt, oder? Und ich denke, es ist so schwierig zu sagen, ja? Man muss probieren, oder? Mhm. Man sagt immer so schön, einen Fehler kannst du einmal machen, zweimal solltest du nicht machen. Ich glaube, selbst müsstest du hinter die Tore schreiben, dass man da zugestehen kannst. Wenn es dann natürlich zwei, dreimal ist, müsstest du höchstwahrscheinlich schon einschreiten, wenn es dann
absolut
als substanzielle geht.
Genau, absolut. Ich glaube, das war eigentlich so ein schönes Schlusswort für unseren Talk. Es hat mir mega gefallen, dass du da gewesen bist. Und wenn es euch, liebes Publikum, gefallen hat, lasst euch zwei, drei Sterne noch liegen. Oder sonst schaut mal vorbei auf martin-müller.online. Danke vielmals, Kudi. Es war eine Bereicherung für mich. Ich hoffe, für dich auch ein bisschen. Und wenn jemand will, eine Schreinerei übernehmen will, Kurt Möckli melden. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag noch.
Danke, Martin.
Danke. Merci.
Finde deinen ganz eigenen Erfolgsrhythmus und starte in dein persönliches Abenteuer. Jetzt gemeinsam mit Martin.
Da bin ich. 100% Unternehmer, Abenteurer und Guide.
martin-müller.online